Um mich langsam ranzurobben an die Lösungen für die Probleme, muss ich jetzt doch noch einen Augenblick über die Bildungspolitik in Deutschland reden mit Ihnen, dem Bildungsexperten. Ich gebe Ihnen drei Stichworte. Bildungspolitik, heißt es immer, ist ein Lieblingsspielfeld für Politiker, die sich gern mal ein bisschen selbst verwirklichen wollen. Bildung ist, das kommt dazu, in Deutschland weitgehend Ländersache, womit die Bildungsministerin, die Bundesbildungsministerin immer ihre liebe Not hat. Außerdem ist Bildungspolitik in Deutschland, wir haben das schon angedeutet, eine hochideologische Debatte, eigentlich seit den 68ern mit ihrer immer schon merkwürdigen Neigung zur Pädagogik. Sie haben vorhin von der bildungspolitischen Neurose. Ja, ich komme darauf zurück. Ich bereite das sozusagen langsam vor. Die deutsche Neurose, haben Sie vorhin gesagt. Bei der Pädagogik könnte man vielleicht noch eine etwas präzisere Diagnose stellen und von Morbus Pestalozzi reden. Wie sehr hat sich Bildungspolitik in Deutschland seit PISA schon zum Guten gewandelt unter all diesen Voraussetzungen?
Bei welcher Frage soll ich jetzt anfangen? Bei der ersten?
Es waren drei Stichworte. Sie können sie nach Belieben verwenden.
Genau, ich würfel die Bälle jetzt durcheinander. Also, es ist in der Tat ja so, dieses, was Sie Spielfeld nennen, das ist für viele Politiker, ist das sozusagen ein Hackbrett, auf dem ihre Profilierungskämpfe geschlagen werden. Das kommt uns allen immer irgendwie bekannt und normal vor, ist in vielen Ländern ja ganz anders. In Skandinavien sagt man, Bildung ist sozusagen das Konsensthema der Gesellschaft und unsere Unterscheidung machen wir anderswo. Und dann haben wir natürlich dieses problematische System des deutschen Föderalismus, wo die Bundesländer die Bildungspolitik als ihre Domäne haben und im Grunde als die einzige, die man so den Wählern verständlich machen kann.
Wo man auch die Bundesbildungsminister schon mal vorführen kann, Frau Bullmann, wenn man sie dann etwa mit der Juniorprofessur schalten
lässt. Ja, und die Sachen werden schrecklich instrumentalisiert und es gelingt eben dadurch, dass dieses sozusagen das Feld ist, auf dem man so kleine oder mittlere Unterscheidungsgewinne machen kann, gelingt uns so wenig, diese alte Wunde zuheilen zu lassen. Und diese alte Wunde, die viel älter ist. Und Bildung war ja auch sozusagen die deutsche Ersatzrevolution. Also Paulsen, so ein Theoretiker Ende des 19. Jahrhunderts, sagte eben, Bildung in der Deutsche unterscheidet sich durch die Bildung. Am liebsten hätte man wahrscheinlich Bildung immer mit Ü geschrieben. Bildung ist irgendwas ganz Besonderes. Die Engländer oder die Angelsachsen kommen mit Education aus. Und das ist auch wiederum ein bisschen was anderes als unsere Erziehung. Da ist aber auch Kultur drin. Denn unsere Bildung ist immer sowas ganz Hohes.
Also und Education ist irgendwie sehr viel pragmatischer, ne?
Ja,
so die angelsächsische Tradition.
Pragmatisch, etwas freundlicher und ist auch etwas, was, so wie es da ausgesprochen wird, nicht nur für Kinder gilt, sondern ein educated person ist ja jemand, der auch Manieren hat und so weiter. Bei uns ist bei Erziehung, wird immer ja so gezogen, während ich das Wort interessant fände, Erziehung, wenn man sagen würde, wie ziehen die Erwachsenen die Kinder eigentlich in ihr Leben rein, in ihr Leben der Erwachsenen.
Lassen Sie mich ganz kurz einen Schritt zurück machen, weil ich den Gedanken so spannend fand, dass Bildung in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert die Ersatzrevolution ist. Sie haben vorhin schon aufgeschrien, als ich die 68er ein bisschen angegangen bin.
Nein, tun Sie das.
Es war ja wirklich so, dass sozusagen nach der gescheiterten Revolte von 68 sich dann viele 68er, wie Sie natürlich auch, auf die Bildungspolitik geworfen haben, hat sich da das deutsche Problem nur fortgesetzt. Ne? Also die Revolution soll dann eben wenigstens im Kopf stattfinden.
Ja, wenigstens im Kopf. Und es hat sich eben auch eingemischt so eine, ich möchte mal sagen, so Priestertradition. Ja? Das, oder andere sagen Oberlehrer. Also, dass man es weiß und dass man die richtigen Sachen predigt. Und dann sind eben die nicht ganz erfolgreichen jungen Revolutionäre in die Schule zum Predigen gegangen. Und das Problem des Predigens ist ja, dass diejenigen, die das hören, die Schüler, die hören sozusagen mehr das Predigen, diese Aktion, als die Inhalte. Und damit wurde der Inhalt der Predigt mehr desavouiert, als man es vielleicht wollte. Aber dieser Grundton, wir wissen es, ihr wisst es nicht. Ja, und das ist auch wieder in unseren Bildungskriegen drin. Die verschiedenen Fraktionen, die wissen es immer alle ganz genau und die anderen wissen es nicht. Und man ist so wenig neugierig und sagt, aha, da ist etwas, das weiß ich nicht so genau, das weißt du nicht so genau, aber da könnte man ja vielleicht was rausfinden. Und dann hätte man ja schon was Gemeinsames, ohne sich in falscher Weise zu verbrüdern. Also wir neigen so, weil wir auch solche Wahrheitsfanatiker sind, diejenigen, die von der Wahrheit abweichen, schon gleich zum Gegner oder zum Feind zu machen und sind zu wenig neugierig und zu wenig auch pragmatisch, leider. Ja. Aber das ändert sich ein bisschen. Ich meine, das ist auch nochmal in Pisa so deutlich geworden. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, diese deutsche Irritation, ja, weil wir aber dachten, wir seien so gut. Dieses ganze Problem hat Jürgen Baumert, der ist Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und war der Chef der ersten Pisa-Studie. Der hat das Problem in einen Satz gebracht. Er hat gesagt, in Deutschland hängt die Latte in den Schulen so hoch, dass es besser ist, drunter durchzukriechen, als drüber zu springen.
Figo trifft den Bildungsexperten Reinhard Kahl.